Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Atommülltransport in das niedersächsische Zwischenlager Gorleben geht in die letzte Etappe. Begleitet von massiven Protesten hatte der Zug am Vormittag den Verladebahnhof Dannenberg erreicht. Dort werden die 11 Spezialbehälter auf Lkw umgesetzt. Von Dannenberg aus geht es auf der Straße weiter in Richtung Gorleben. Bis zum Zwischenlager muss der Konvoi rund 20 Kilometer zurücklegen. Die Zufahrt wird derzeit von Atomkraftgegnern blockiert.
Am Verladebahnhof Dannenberg werden die 11 Atommüllbehälter auf Schwertransporter umgeladen, gut bewacht, ohne Zeitverzögerung. Außerhalb des Bahnhofs blockiert seit gut einer Stunde ein Fahrzeug der Umweltorganisation Greenpeace die Straße nach Gorleben. Aktivisten haben sich offenbar sowohl am Lkw als auch an der Straße festgekettet. Das könnte die Verspätung des Transports von gut einem Tag noch weiter vergrößern.
Die Strecke muss natürlich frei sein. Wir müssen jetzt auch, die Kastoren werden jetzt auch erst verladen. Und dann wird entschieden, lageabhängig, ob der Transport beginnen kann.
Seit dem Nachmittag werden immer wieder Zufahrtsstraßen nach Gorleben für kurze Zeit dicht gemacht. Die ungewöhnlichste Aktion, eine Schafsbarriere. Vor dem Zwischenlager sitzen mittlerweile mehr als 3000 Atomkraftgegner. Den Kastortransport aufzuhalten, sei mehr als ein Ritual.
Schwarz-Gelb hat ja nun die Verlängerung der Laufzeiten beschlossen. Dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass der Kastortransport länger dauert. Verlängerte Laufzeiten eines Kastortransports, das ist die Antwort des Widerstands hier in Lüchow-Dannenberg. Wir möchten natürlich in erster Linie, dass über den Atomausstieg weiter debattiert wird und auch über den Ausstieg aus dem Gorleben-Projekt.
Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert unterdessen die langen Arbeitszeiten der Polizisten. Einige seien bis zu 30 Stunden im Einsatz. Verantwortlich dafür sei vor allem die Bundesregierung. Sie habe mit den Beschlüssen zur Laufzeitverlängerung die Proteste angeheizt.
Zur aktuellen Situation am Verladebahnhof in Dannenberg jetzt direkt von dort Thorsten Habke.
78 Stunden ist dieser Castor-Konvoi unterwegs und noch immer ist nicht klar, wann er sein eigentliches Ziel, das Zwischenlager, erreichen wird. Grund sind zwei Hindernisse. Zum einen die Blockade von Greenpeace hier direkt vor dem Verladekran. Zum anderen eine Sitzblockade direkt vor dem Zwischenlager. Technisch läuft hier am Verladebahnhof zwar alles glatt, die Castoren werden wie geplant verladen, aber die Ankunft im Zwischenlager ist ungewiss. Eines aber ist klar, dieser 12. Castor-Transport wird ein Transport der Rekorde sein, denn keiner dauerte so lange und nie waren so viele Demonstranten auf den Straßen. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Oppositionsparteien in Berlin machten die Bundesregierung für die Auseinandersetzungen beim Atommülltransport verantwortlich. Mit dem Beschluss zur Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke habe die Koalition den Atomkonsens aufgekündigt. Die Grünen beantragten eine aktuelle Stunde im Bundestag zur Energiepolitik. Bundesumweltminister Röttgen verteidigte die Castor-Transporte. Dazu gebe es keine Alternative.
Wohin der Umweltminister heute auch geht, dem Thema Castor-Proteste entkommt er nicht. Er ist nicht im Wendland, sondern in Berlin, spricht über das Energiekonzept der Zukunft und die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Die sei richtig, auch wenn jetzt gegen den Atommüll protestiert werde.
Es ändert nichts an der alternativlosen Notwendigkeit, dass die Nachteile, nämlich Abfall, der entstanden ist, dadurch, dass wir die Vorteile Stromerzeugung genutzt haben, auch von uns in unserer Verantwortung geklärt werden muss. Das ist die geltende Rechtslage, über die in Wahrheit ein politischer Konsens besteht, von denen sich jetzt manche aus Bequemlichkeitsgründen verabschieden wollen.
Die so angesprochenen SPD und Grüne weisen das von sich. Zwar müsse der Atommüll sicher verwahrt werden, doch die Verantwortung für die Proteste trage Schwarz-Gelb.
Es hat in den vergangenen Jahren Transporte gegeben. Dass in dieser Form heute hier protestiert wird, hat etwas damit zu tun, dass jeder weiß, wenn man Laufzeiten verlängert, dann entstehen Hunderte von Tonnen zusätzlichen hochaktiven Mülls.
Wir haben hier ganz klar auch eine Adressatin für diesen Vorwurf des unnötigen Aufkündigens des Atomkonsenses. Das ist Frau Merkel.
Und auch die Gewerkschaft der Polizei hat eine Botschaft an die Bundesregierung. Sie möge den Bürgern ihre Entscheidungen besser vermitteln.
Aufgrund der Entscheidung der Bundesregierung, die Laufzeiten für Atomkraftwerke zu verlängern, hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen bereit sind zu protestieren. Das haben sie gezeigt. Und ich hoffe, dass allen das Signal deutlich geworden ist, man kann nicht gesellschaftliche Konflikte mit der Polizei lösen.
Der Umweltminister kündigte heute an, er werde nach Gorleben reisen. Aber nicht jetzt, sondern irgendwann noch in diesem Jahr.
Nach dem Auftauchen von Paketbomben auf europäischen Flughäfen will die EU die Luftfracht schärfer kontrollieren. Die Innenminister der Mitgliedstaaten beauftragten in Brüssel eine Arbeitsgruppe damit, bis Dezember konkrete Vorschläge vorzulegen. Bundesinnenminister de Maizière sagte, das Durcheinander bei den Zuständigkeiten müsse ein Ende haben. Umstritten ist unter den Ministern allerdings de Maizières Forderung nach einer schwarzen Liste mit unsicheren Flughäfen in Drittstaaten.
Es war ein nachdenklicher Innenminister, der zur ersten gemeinsamen EU-Sitzung nach den vereitelten Paketbombenanschlägen auf Frachtflugzeuge gekommen war. Ein Minister, der seine Worte sorgfältig wählte.
Wir haben gemeinsam festgestellt, dass wir Glück gehabt haben bei dem Versand der Jemen-Pakete. Besonders wichtig scheint zu sein, dass wir uns in abgestimmter Weise insbesondere um die Zuverlässigkeit von Drittstaatenflughäfen kümmern.
Im Kreis der europäischen Innenminister schlug er vor, eine schwarze Liste mit unsicheren Flughäfen zu erarbeiten. Außerdem will der Minister eine Art Rasterfahndung nach verdächtigen Paketsendungen einführen. Ob es soweit kommt, ist noch unklar. Zunächst sollen Experten konkrete Sicherheitsmängel benennen. In einer hochrangigen Arbeitsgruppe werden wir versuchen herauszufinden, welche Instrumente wir haben, welche Mittel wir noch brauchen, was in Vorbereitung ist und was wir voranbringen müssen. Verschärfte Kontrollen an den Verladezentren innerhalb der EU haben offenbar keine Priorität mehr. Dabei waren auch Mängel in innereuropäischen Lieferketten bekannt geworden. Es fehle an geschultem Personal in Frachtunternehmen und bei Behörden. Es war Verkehrskommissar Sim Kallas, der heute den Eifer der Innenminister bremste. Die Vorschläge für mehr Sicherheit im EU-Frachtverkehr könnten nicht nur die Transportunternehmen, sondern auch die Flughäfen überfordern. Zeitlich, personell und finanziell.
Die EU-Innenminister verständigten sich außerdem darauf, die Einreisebestimmungen für Bürger aus Bosnien-Herzegowina und Albanien zu lockern. Noch vor Weihnachten sollen sie ohne Visum in EU-Staaten einreisen dürfen. Im Gegenzug sind bestimmte Kontrollen vereinbart worden. Damit soll verhindert werden, dass Reisende in EU-Ländern untertauchen. Voraussetzung für die Einreise ist ein biometrischer Pass. Außerdem darf der Aufenthalt maximal 3 Monate dauern. Bundesaußenminister Westerwelle hat Israel dazu aufgerufen, die Blockade des Gazastreifens aufzuheben. Bei seinem Besuch in dem Palästinensergebiet sagte er, es sei inakzeptabel, 1,5 Millionen Menschen ihrer Zukunftschancen zu berauben. Westerwelle ist das erste deutsche Regierungsmitglied, das seit Beginn der Blockade in den Gazastreifen reiste. Vor 3 Jahren hatte Israel das Gebiet abgeriegelt, nachdem die radikal-islamische Hamas die Macht übernommen hatte.
Die moderaten Kräfte in Gaza wolle er stärken, erklärte Außenminister Westerwelle. Und so vermied er es, die islamistische Hamas-Regierung zu treffen. Stattdessen besuchte er eine Schule der Vereinten Nationen. Solche Bilder sollen Anteilnahme am Schicksal der Menschen bekunden. Danach folgte der eigentliche politische Teil des Tages. Westerwelle bei einem Klärwerk, das Deutschland für 20 Millionen Euro sanieren möchte. Das war bislang unmöglich, weil Israel die Einfuhr von Baumaterialien nicht zulässt. Der Außenminister kritisierte das.
Wir haben als deutsche Bundesregierung eine klare Auffassung, nämlich dass die Blockade des Gaza beendet werden muss.
Westerwelle ist allerdings zuversichtlich, dass der Klärwerksumbau bald beginnen könne. Erst gestern hatte der israelische Außenminister ihm dies zugesagt.
So funktioniert praktischer Fortschritt. Von politischen Theorien hat vor Ort niemand was.
Jerusalem hatte gestern allerdings auch angedeutet, es gebe noch einige sogenannte technische Hindernisse zu überwinden.
Außenminister Westerwelle wollte mit seinem Besuch hier in Gaza gegenüber Israel ein Zeichen setzen, dass nämlich die Blockade von Gaza beendet werden muss, um den Menschen hier eine Zukunft zu geben. Doch noch ist nicht einmal wirklich klar, ob die Israelis der Modernisierung des Klärwerks zustimmen werden. Und eine vollständige Aufhebung der Blockade können, wenn überhaupt, sowieso nur die USA erzwingen.
US-Präsident Obama hat am letzten Tag seines Indien-Besuchs vor dem Parlament in Neu-Delhi gesprochen. Indien will wie Deutschland auch ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat werden. Obama sicherte seine Unterstützung zu. Indien sei von einem aufstrebenden Entwicklungsland zu einer Weltmacht aufgestiegen. Beide Länder vereinbarten, in Zukunft enger zusammenzuarbeiten, unter anderem beim Kampf gegen Terroristen.
Viel Applaus für Barack Obama im indischen Parlament. Der mächtigste Mann der Welt unterstrich in seiner Rede, was für ein wichtiger Partner Indien für die Vereinigten Staaten ist. Und er traf den richtigen Ton, als er sich zu einem ständigen Sitz Indiens im Weltsicherheitsrat bekannte. Indien ist nicht auf dem Weg, eine Weltmacht zu werden. Indien ist schon jetzt eine Weltmacht. In den kommenden Jahren freue ich mich auf einen reformierten UN-Sicherheitsrat, der Indien als ständiges Mitglied mit einbezieht. Damit schaffte Obama etwas, was ihm vor allem in Indien nicht viele zugetraut hatten, eine schwierige Mission zu meistern. Die Inder waren skeptisch, weil die USA den Erzfeind Pakistan so massiv stützen. Jenes Land, das Indien beschuldigt, hinter den Anschlägen von Mumbai zu stecken und mit dem es den Konflikt um Kaschmir gibt. In dieser Frage bot sich Obama als Vermittler an. Wir wollen mit einem moderaten, friedlichen Pakistan gute Kontakte pflegen und werden uns nicht verwehren. Ein gutes indisch-pakistanisches Verhältnis ist in unserem Interesse, im Interesse Südasiens und der ganzen Welt. Die Reaktion aus Pakistan war kühl. Indien sei eben wegen anhaltender Verletzungen in der Kaschmir-Frage nicht für den UN-Sicherheitsrat geeignet.
Der US-Präsident hat es mit warmen Worten geschafft, die indische Seele zu streicheln. Denn Taten müssen erst einmal nicht folgen. Die Reform des UN-Sicherheitsrates wird Jahre dauern. Bis dahin wird möglicherweise ein anderer US-Präsident sein. Aber Obama hat Indien nun an seiner Seite. Als wichtigen Partner und als Stabilitätsfaktor in einer unsicheren Region.
Der Druck auf den umstrittenen Vorstandsvorsitzenden der HSH Nordbank Nonnenmacher wächst. Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Kieler Landtags wies Nonnenmacher Bespitzelungsvorwürfe als Unsinn zurück. Schleswig-Holstein und Hamburg, die Haupteigner der Landesbank, wollen morgen über die Zukunft des Bankmanagers entscheiden. Die Grünen und die FDP, jeweils Koalitionspartner der CDU-geführten Landesregierungen, haben sich bereits für die Entlassung ausgesprochen.
Eine Woche nach dem Erdeinbruch im thüringischen Schmalkalden ist der Krater geschlossen worden. Etwa 7000 Tonnen Kies und Schotter waren dazu nötig. Weitere 6000 Tonnen sollen folgen, um den Untergrund nachhaltig zu stabilisieren. Einige Anwohner können wegen der Arbeiten noch immer nicht in ihre Häuser zurückkehren. Morgen sollen Testbohrungen beginnen, um zu erkunden, ob es weitere Hohlräume im Raum Schmalkalden gibt.
In Berlin ist heute ein historischer Kunstfund präsentiert worden. Die Skulpturen galten während des Nationalsozialismus als sogenannte entartete Kunst. Das Regime verunglimpfte so Werke, die nach Ansicht der Nazis nicht in die Zeit passten. 11 verschollen geglaubte Figuren von damals können nun wieder angeschaut werden.
Das neue Museum in Berlin ist um eine Attraktion reicher. 11 schon längst verloren geglaubte Werke der sogenannten entarteten Kunst sind bei historischen Ausgrabungen gefunden worden. Darunter auch die Bronzeskulptur Tänzerin von Marc Moll und die Terrakotta-Plastik Schwangere von Emi Röder.
Dieser Fund ist in jeder Beziehung ganz, ganz außergewöhnlich. Er macht uns diese ganze Geschichte entarteter Kunst noch einmal plastisch. Er führt sie uns plastisch vor Augen. Und die Werke selbst sind innerhalb dieser ganzen Gruppe unter dem Label entartete Kunst ganz bedeutende Werke auch gewesen.
Der Fund ist eine Sensation und für Archäologen eine Überraschung. Beim U-Bahn-Bau vor dem Roten Rathaus finden Bauarbeiter im Januar unter Bombenschutt in mittelalterlichen Kellergewölben das Bildnis der Animeves von Edwin Scharf. Es folgen weitere Ausgrabungen, vor 2 Wochen dann der vorerst letzte Fund. Jetzt wird gerätselt, wie die Skulpturen dorthin kamen und wem sie gehören. Die Ausstellung Entartete Kunst im Bombenschutt von morgen an im neuen Museum.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 9. November.
Das Wetter in Teilen Europas wird in den kommenden beiden Tagen bestimmt von einem umfangreichen Tiefdruckgebiet. Während es dabei in den umliegenden Ländern teilweise ergiebig regnet, fällt bei uns vergleichsweise wenig Regen. Heute Nacht regnet es stellenweise etwas, vor allem an der Ostsee und in der Südwesthälfte. In den Hochlagen fällt teilweise etwas Schnee. Morgen fällt vor allem von Baden-Württemberg bis nach Nordrhein-Westfalen sowie an den Küsten stellenweise Regen, in der Osthälfte neben dichten Wolken teilweise auch mal längere freundliche Abschnitte. Der Wind wird schwach, an den Küsten teilweise mäßig bis frisch. Heute Nacht 5 bis minus 2 Grad, am Tag 5 bis 10 Grad, im Südwesten bis 11 Grad. Die Aussichten. Am Mittwoch regnet es in der Nordwesthälfte gebietsweise, Richtung Südosten ist es teilweise freundlich. Am Donnerstag mal Sonne, mal Wolken, ab dem Abend kommt von Westen Regen auf und der Wind frischt stürmisch auf. Am Freitag kräftige Regenfälle, dabei ist es sehr windig.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Karen Mioska. Darin Gorleben-Proteste, die Strategie der Atomkraftgegner für die letzte Etappe. Außerdem nach den Skandalenthüllungen HSH-Nordbank-Chef Nonnenmacher vor dem Rausschmiss.